Viele Menschen verbinden Glauben zuerst mit Kirche, Regeln und Traditionen. Paulus selbst war ein Musterbeispiel dafür, tief verwurzelt in seiner Religion, voller Eifer für überlieferte Formen und zugleich ein Verfolger der Gemeinde. Erst als Gott ihm den Sohn offenbarte, erkannte er, dass Gott nicht auf menschliche Religiosität schaut, sondern auf eine lebendige Beziehung zu seinem Sohn, der die Fülle der Gottheit verkörpert und als Geist in uns wohnen will. Gottes Sohn im Gegensatz zu menschlicher Religion. Wenn Paulus von seinem früheren Leben erzählt, ist in seinen Worten eine scharfe Linie zu spüren, denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte. Heißt es früheren Verhalten, beschreibt er nicht abstrakt die Religion überhaupt, sondern eine konkrete, von Gott selbst gegebene Ordnung, Gesetz, Tempel, Opfer, Feste, und doch ist sie zu einem System geworden, das die Gemeinde Gottes bedrängt. Der Kontrast liegt nicht zwischen gutem Judentum und böser Heidenreligion, sondern zwischen einer Religion, die sich auf göttliche Gaben beruft, und der Gemeinde, in der der lebendige Sohn wirkt. Gerade weil Paulus so tief im Judentum verwurzelt war, konnte er nicht ertragen, dass etwas anderes, jemand anderes, den Mittelpunkt einnimmt. In Vers 13 heißt es, denn ihr habt von meinem früheren Lebenswandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu zerstören suchte. Hier sehen wir einen Gegensatz zwischen der jüdischen Religion und der Gemeinde Gottes. Als Paulus noch im Judentum war, verfolgte er die Gemeinde, weil sie sich von seiner Religion unterschied. Paulus hasste die Gemeinde, weil sie seiner Religion etwas wegnahm. Entscheidend ist, wie Paulus seinen Wendepunkt beschreibt, als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Gott setzt Paulus nicht ein neues System vor, keine verfeinerte Auslegung der Überlieferungen, sondern er offenbart seinen Sohn, und zwar in mir. Die Auseinandersetzung Gottes mit der Religion des Menschen besteht nicht darin, sie zu optimieren, sondern ihr inneres Zentrum zu ersetzen, von Formen zu einer Person, von Tradition zu einer Beziehung, von Eifer für Dinge zu Liebe zu Christus. Im Licht dieses Sohnes entlarvt Paulus, was ihm zuvor heilig war, als etwas, das den Sohn verdrängt. Das ist der Grund, warum Gott seinen Sohn so scharf der Religion gegenüberstellt. Alles, was Christus den Platz nimmt, mag ehrwürdig und alt sein, aber es führt in die Irre, wenn es nicht mehr auf ihn hinweist, sondern ihn verdeckt. In den Worten Jesu wird klar, was auf dem Spiel steht, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben ist nicht das Ergebnis religiöser Anstrengung, sondern die lebendige Erkenntnis Gottes im Sohn. Paulus hatte viel Religion, doch kein Leben, nach der Offenbarung des Sohnes wird er Träger dieses Lebens und Werkzeug dafür, dass Christus zu den Nationen gelangt. So tritt vor unsere Augen ein Gott, der nicht daran interessiert ist, unsere religiösen Projekte zu adeln, sondern uns aus ihnen herauszulösen, um uns mit seinem Sohn zu füllen. Das mag unsere vertrauten Muster erschüttern, ist aber zutiefst befreiend. Wir müssen nicht mehr eine perfekte Religion zustande bringen, sondern dürfen lernen, auf eine Person zu bauen, die in uns lebt. Wer diesen Gegensatz erfasst, kann seine eigene Religiosität nicht mehr unbefragt stehen lassen. Manches, was ehrwürdig wirkt, Formen, Gewohnheiten, Frömmigkeitsstile, kann im Licht des Sohnes plötzlich blass werden. Das ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Wo Christus den Mittelpunkt einnimmt, verlieren äußere Dinge ihre tyrannische Bedeutung und gewinnen ihren rechtmäßigen Platz als Hinweise auf ihn, nicht als Ersatz für ihn. Gerade darin liegt eine stille Ermutigung. Gott fordert nicht zuerst Leistung, sondern schenkt Offenbarung. Er nimmt uns nicht das Fundament unter den Füßen weg, um uns in die Leere zu stoßen, sondern löst uns von toter Religion, damit unser Leben auf einem tragfähigen Grund ruht, auf seinem geliebten Sohn, der uns kennt, uns ruft und in uns Wohnung machen will. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn als das Evangelium unter den Heiden verkünde, bereite ich mich nicht sogleich mit Fleisch und Blut. Die Geschichte des Paulus stellt die Frage nach dem inneren Zentrum unseres Glaubens. Wo der Sohn im Innern offenbar wird, verlieren selbst ehrwürdige religiöse Strukturen ihre Macht, und eine stille Freiheit beginnt, Christus selbst wird zum Maßstab, nicht unsere Traditionen. Aus dieser Sicht wird Christsein nicht ein Kampf um die perfekte Form, sondern ein Weg der wachsenden Bekanntschaft mit einer Person, die uns trägt, korrigiert und erneuert. Der lebendige Sohn als Brennpunkt der gesamten Bibel. Die Bibel beginnt nicht mit einem moralischen Kodex, sondern mit einer Person, die wirkt, Gott spricht, schafft, ordnet, segnet. Von 1. Mose bis zur Offenbarung zieht sich eine durchgehende Linie, nicht die Entwicklung eines religiösen Systems, sondern die Offenbarung des Sohnes, in dem Gott sich zeigt. Auf dem Berg der Verklärung wird diese Linie auf einen Punkt zugespitzt. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Gewänder wurden weiß wie das Licht. Mose, der das Gesetz repräsentiert, und Elia, der die Propheten verkörpert, erscheinen. Aber als Petrus ihre Bedeutung neben Jesus festhalten will, ertönt die Stimme des Vaters: Dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hört auf ihn! Doch von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 offenbart die Bibel eine lebendige Person. Gott kümmert sich nur um diese lebendige Person, nicht um irgendetwas anderes. Diese Stimme ordnet alles ein, Gesetz und Propheten, Opfer und Feste, Weisheitsschriften und prophetische Visionen, sie alle sind Hinführung auf diesen Sohn. Sie sind nicht bedeutungslos, aber sie sind nicht das Ziel. Deshalb heißt es, nachdem die Jünger sich von ihrer Furcht erholt haben, als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das ist mehr als eine historische Notiz, es ist eine Auslegung der ganzen Schrift. Wo Gott uns seinen Sohn zeigt, tritt alles andere zurück, nicht weil es wertlos wäre, sondern weil es seine Erfüllung gefunden hat. Im gleichen Licht schreibt Paulus, dass das Geheimnis Gottes Christus ist, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Sohn ist der Brennpunkt, in dem die Linien der gesamten Offenbarung zusammenlaufen. Diese Ausrichtung entlarvt auch unsere neutestamentlichen Neigungen, Nebensachen zu Hauptsachen zu machen. Gaben, Dienste, Strukturen, Lehren, all das kann für sich genommen wichtig erscheinen, verliert aber seine geistliche Schwere, wenn es nicht auf Christus bezogen bleibt. Der Sohn Gottes ist nicht ein Thema unter vielen, er ist der Inhalt, in dem alle anderen Themen ihren Ort finden, und außerhalb von ihm werden sie zu leeren Formen. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wo der Sohn fehlt, bleibt auch bei großer religiöser Betriebsamkeit innerlich etwas tot. Gerade darin liegt ein leiser Trost, die Bibel lädt nicht in ein Labyrinth aus Vorschriften ein, sondern in eine Weggemeinschaft mit einer Person. Wer den Sohn als Brennpunkt der Schrift erkennt, muss nicht mehr alles überblicken und beherrschen, sondern darf auf ihn schauen, der die Fülle in sich trägt. Der Blick auf Jesus allein engt nicht ein, sondern sammelt und klärt. Er bewahrt davor, sich in Nebengeleisen festzufahren, und öffnet einen Raum, in dem alles, was Gott gesagt und getan hat, auf eine Weise lebendig wird, die von innen her trägt. Inmitten vieler Stimmen bleibt die Stimme des Vaters, hört auf ihn. Darin liegt die Einladung zu einem einfachen, aber tiefen Weg, Christus im Zentrum, alles andere im Licht dieses Zentrums. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Gewänder wurden weiß wie das Licht. Während er noch sprach, siehe, da überschattete sie eine hell leuchtende Wolke, und siehe, eine Stimme sagte aus der Wolke: Dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hört auf ihn! Die Schrift als Geschichte des Sohnes zu lesen, verändert den Umgang mit allem, was in ihr vorkommt. Gebote, Verheißungen, Vorbilder und Warnungen richten sich auf eine Person aus und werden in ihm verständlich. Wo Jesus der innere Brennpunkt bleibt, verlieren wir uns nicht in Randfragen, sondern entdecken eine klare Mitte, die zugleich weit genug ist, unser Fragen, Ringen und Wachsen zu tragen. Der allumfassende Christus im Innern statt äußerer Formen. Wenn Paulus erzählt, dass Gott seinen Sohn in mir offenbarte, öffnet sich ein weiterer Horizont. Der Sohn bleibt nicht nur der große Gegenstand der Schrift, sondern wird zur inneren Wirklichkeit des Glaubenden. Die Bibel zeichnet dieses Geheimnis in klaren Linien. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige geborene Sohn, der in der Brust des Vaters ist, er hat ihn kundgetan. Derselbe Sohn sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Vater ist im Sohn verkörpert, und dieser Sohn wird durch Kreuz und Auferstehung zum lebengebenden Geist, der in uns Wohnung nimmt. So heißt es, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist und, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Der dreieine Gott kommt uns nicht äußerlich mit neuen Forderungen entgegen, sondern innerlich als der Geist, der Christus in uns gegenwärtig macht. Die Bibel offenbart, dass dort, wo der Sohn ist, auch der Vater ist und dort auch der Geist ist. Der Vater ist im Sohn verkörpert und der Sohn wird als der Geist verwirklicht. Das bedeutet, dass der Geist die Verwirklichung des Sohnes ist, der die Verkörperung des Vaters ist. Damit verschiebt sich das Zentrum des geistlichen Lebens von außen nach innen. Christsein erschöpft sich nicht in Formen, Programmen, liturgischen Abläufen oder frommen Gewohnheiten. All dies kann hilfreich sein, verliert aber seine Kraft, wenn es nicht Ausdruck einer inneren Realität ist. Jesus selbst beschreibt sein Kommen so: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es überfließend haben. Dieses Leben ist nicht abstrakt, es ist er selbst, der als Geist in den Herzen der Glaubenden wohnt. Darum kann Johannes schreiben, wer den Sohn hat, hat das Leben. Die Gemeinde ist in diesem Licht nicht zuerst eine Organisation, sondern der Tempel, in dem Gott durch seinen Geist wohnt, denn der Tempel Gottes ist heilig, und solche seid ihr. Wo dieser allumfassende Christus im Innern zum Maßstab wird, beginnen sich auch Vorstellungen von Gemeindeleben und Dienst zu verändern. Nicht, was nach außen beeindruckt, trägt, sondern was aus der stillen Wirksamkeit des Geistes hervorgeht. Selbst gute Dinge, klarer Unterricht, engagierter Dienst, geordnete Strukturen, können zu Traditionen erstarren, wenn sie sich vom lebendigen Sohn lösen. Umgekehrt werden einfache, unscheinbare Schritte bedeutsam, wenn sie Ausdruck seiner inneren Leitung sind. Christus als unser Leben bedeutet, dass Alltag, Ehe, Arbeit, Konflikte und Freude von innen her von seiner Gegenwart berührt werden. So entsteht ein Gemeindeleben, das nicht durch äußeren Druck, sondern durch inneres Leben zusammengehalten wird. In dieser Perspektive ist die innere Offenbarung des Sohnes kein einmaliges Erlebnis, sondern ein wachsender Weg. Immer neu kann das Bewusstsein aufbrechen, Christus ist nicht nur für mich, sondern in mir, nicht nur mein Vorbild, sondern mein Leben, nicht nur der Herr über der Gemeinde, sondern das Haupt, das den Leib von innen her versorgt. Das nimmt dem Glaubensleben die Schwere der ständigen Selbsterzeugung und schenkt eine andere Ruhe. Es geht weniger darum, etwas für Gott zu produzieren, und mehr darum, dem Raum zu geben, der in uns wirkt. Daraus erwächst eine leise, aber tiefe Zuversicht, der in uns wohnt, ist größer als alles, was uns von außen prägt. Er ist allumfassend genug, unser persönliches Leben, unsere Beziehungen und unsere Gemeinde zu tragen, nicht als äußere Form, sondern als gegenwärtiger, lebengebender Geist. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige geborene Sohn, der in der Brust des Vaters ist, er hat ihn kundgetan. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Wo Christus als lebengebender Geist im Innern erkannt wird, verliert das äußere Formenkarussell seine beherrschende Rolle. Spiritualität wird weniger zum Projekt und mehr zur Antwort auf eine Gegenwart, die schon da ist. In dieser inneren Wirklichkeit entsteht ein anderes Miteinander in der Gemeinde, nicht getragen von Erwartungen und Druck, sondern von einem gemeinsamen Leben, dessen Quelle nicht in uns, sondern in dem Sohn liegt, der in uns wohnt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.